Folge 200 der beleuchteten Brüder. Hallo, liebe Freunde, Freundinnen da draußen, die ihr uns da draußen zuhört und jetzt schon vielleicht seit 200 Folgen plus noch ein paar extra Sonderfolgen, die keine Nummer haben. Herzlich willkommen zu dieser ganz normalen Folge. Dazu begrüße ich dich, lieber Benny. Du bist bei dir im Keller, ich bin hier in meinem Schlafzimmer.
Hallo Tim, in dein Schlafzimmer.
Hallo. Das
ist die erste normale Folge, die wir aufnehmen.
Das ist, ganz das, ist das Besondere daran. Was müssten wir dafür tun?
Um eine ganz normale Folge zu machen?
Ja.
Das ist nicht leicht, sag ich dir.
Ja, was wäre ganz normal? Okay.
Wir fallen nicht in den Durchschnitt unserer häufigsten Themen. Wir müssen über Supermärkte reden und so.
Ich würde sagen, wir sind ja bekannterweise Bildhauer der Kunst.
Ja,
weil so Bildhauer ich auch sagen, Künstler sind.
Wir sind Improvisationsbildhauer.
So sieht das aus, das Bild. Das ist ein gutes Bild. Wir haben immer, wenn wir uns hier zusammenfinden, egal ob wir beisammen sind oder nicht, ein Blob des Entertainments vor uns und wir haben keinen Plan, sondern wir hämmern einfach drauf los und machen aus dem Blob immer etwas ganz Besonderes und Unerwartetes.
Das stimmt. Aber improvisieren, ich weiß nicht, Bildhauer improvisieren, glaube ich, nicht viel. Oder glaubst du, die improvisieren? Nein, das kann
ich
gar nicht sagen.
Ich glaube, die improvisieren gar nicht.
Nee, die haben genau das. Aber wie geht das? Ich frage mich das ja schon bei MalerInnen. Also wenn die irgendwie da vorne an der Leinwand stehen und dann ihre Striche machen, wie die das checken, wie sich das auswirkt.
Im The Big ja, aber Picture. Da gibt es ja wirklich beides, glaube ich. Ich glaube, da gibt es ja nun die einfach irgendwie fühlen und,
ja,
und irgendwie
klecksen.
Muster und Farben und genau, klecksen. Die einfach sehr gut. Du triffst heute die Wörter auf den Nagelkopf. und ich nicht.
Haben die Wörter einen Nagelkopf? Oder treffe ich sie mit dem Nagelkopf? Ich glaube, sie haben einen Nagelkopf, ne?
Ja,
treffe ich mit sie. Meinen Wörtern den Nagelkopf? Wie mit einem sehr präzisen Hammerschlag. Könnte auch sein.
Ja. Auch hier ein vielseitig interpretierbares Bild. Wir sind einfach echte Künstlerschweinchen. Oder was? Nun, denn, ja, 200 Folgen. Wir haben da mal ansatzweise versucht, drüber zu unterhalten, irgendwas Besonderes zu machen. Das ist immer sehr schnell nicht weitergegangen, das Gespräch. Ich habe es irgendwann auch nicht mehr gesucht. Du noch mal so zaghaft. Es kam wenig Reaktion meinerseits. Und nun sind wir hier. Also auch noch getrennt voneinander.
Auch noch viel zu spät.
Und auch noch viel zu spät. Aber das muss ich ganz kurz einordnen. Das lag einfach daran, dass ich eklig erkältet krank wurde, als wir das eigentlich geplant hatten mit der Aufnahme. Dann wäre sie pünktlich gekommen und jetzt sind wir verspätet. Und ich weiß gar nicht, wann ich die jetzt veröffentliche. Soll ich jetzt noch mal bis Samstag warten? Es ist nämlich jetzt Sonntag, der 8. Februar, 21.12 Uhr.
Das ist mir ein bisschen egal. Ich würde sagen, hau raus. Wir haben doch mal irgendwann in unserem Public Service Announcement gesagt, es kann jetzt auch mal sein, dass das auch mal unregelmäßig passiert oder ausfällt.
Ja.
Das war eigentlich alles so vage und wabbelig gehalten, dass man sagen kann, wir können einfach machen, was wir wollen.
Alles machen, was wir wollen. Das ist gut. Sonst funktioniert das mit dieser Spontanität und Ungeplantheit auch nicht so gut. Vielleicht.
Genau.
Stell dir vor, du hättest das im Kalender stehen.
Furchtbar.
Heute 18.30 Uhr und jeden Magic Tuesday treffen wir uns zur Aufnahme. Das wäre irgendwie doof.
Wär's. So ist viel besser. Heute ist auch nicht Tuesday, das wäre auch schlecht. Wir haben damals ja gesagt, es ändert sich was, die Folgen werden kürzer, das ist passiert. Und die Folgen werden möglicherweise nicht mehr ganz so verbindlich, das ist nicht so passiert. Die Folgen
bis jetzt.
Sind ziemlich, ja, bis jetzt. Jetzt lassen wir endlich unseren Worten Taten folgen. Mit der 200. Folge, wie kann es besser werden?
Ja, das ist vielleicht dann doch das Besondere an dieser Folge. Dass sie einfach viel zu spät kommt. Das ist ein cooler Service.
Und dass sie ganz Wer normal macht das sonst? Ist.
Und dass sie ganz normal ist. Na, vielleicht zur 300 mal wieder was Feines, wer weiß.
Ich hole mir gleich einen Sekt, glaube ich.
Ich habe schon Sekt in meinem Wasserglas hier.
Wirklich?
Und ich habe mir, ja, und ich habe mir überlegt, wir hatten aus Gründen letzte Woche eine Flasche Sekt zum Anstoßen aufgemacht. Und da wurde sehr wenig draus getrunken. Ich habe aber gleich gesagt, das nehme ich mit für die 200. Folge. Knallsoße.
Ja, gut. Aber jetzt trinkst du da ganz allein. Und ich habe nicht mal was mitgebracht. Ja. Du hättest mich mal informieren können vorher. Aber ich glaube, ich hätte ich hätte mir vielleicht ein alkoholfreies Bier geholt.
Kannst du auch noch machen? Du bist jetzt nicht da irgendwie festgetackert.
Ja, ich sitze schon. Also irgendwie für die Schwerkraft lastet.
Tackert.
Die Schwerkraft lastet nicht. Ich lasse.
Die Schwerkraft lastet oft.
Ja?
Ja, wenn man beim Umzug hilft zum Beispiel.
Ich habe das Gefühl, ja, okay. Ich habe das Gefühl, die Schwerkraft macht mich selbst zur Last. Also ich fall mir zur Last aufgrund des zerziehenden Schwere der Kraft von unten. Naja.
Also, das ist schwer auseinander zu klamüsern, weil wenn die Schwerkraft dazu führt, dass du die Last empfindest, obwohl die ja nicht vielleicht selber die Schwerkraft ist, sondern der Körper die Last ist. Ist es dann nicht trotzdem einfach weg, wenn die Schwerkraft weg ist? Die Last?
Und ist es eigentlich nur das Gewicht von mir, das realisiert wird durch die Schwerkraft, oder werde ich wirklich angezogen? Ist Anziehungskraft nicht eigentlich falsch, weil es gar nicht so anziehend ist, wie man denkt, sondern eigentlich einfach nur das Gewicht, das man selber schon mitbringt, ausrichtet auf einen zentralen Punkt inmitten unseres runden Erdknüppels.
Der dich aber ja auf eine bestimmte Art und Weise in einer bestimmten Stärke anzieht. Wenn du das auf dem Mond denselben Körper transportierst, hast du irgendwie nur ein Sechstel oder so der Erdanziehung.
Es fühlt sich aber nicht wie Anziehen an. Es fühlt sich nicht magnetisch an.
Es fühlt sich ja auch nicht so an, als würden wir uns mit, was weiß ich, wie viel zigtausend km/h um uns selber drehen.
Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Die Erde dreht sich ja super unterschiedlich schnell, je nachdem, ob du nah am Nordpol stehst oder am Äquator. Mhm. Die Fliehkräfte sind ja viel heftiger am Äquator. Mhm. Aber wenn du jetzt vom Äquator dich beamen würdest zum Nordpol, würdest du keinen Unterschied merken? Das ist doch auch komisch.
Kein Unterschied, also, wo drin?
Also in der Rotationsgeschwindigkeit. Also nicht nur, dass du die insgesamt schon nicht spürst, sondern du spürst auch nicht den Unterschied in der Rotation.
Würdest du gegebenenfalls einen Unterschied spüren, wenn es möglich wäre, dich vom Äquator an den Nordpol zu beamen?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
Ach, das hast du gerade gesagt.
Ich habe literally beamen gesagt.
Ah, du hast beamen gesagt? Entschuldigung, ich war gedanklich. Ich musste gedanklich kurz wohin, weil das so gut passt.
Verstehe. Ja, ja, das war meine Frage, wenn man sich beamen würde, ob man dann kurz so ein Ohr, so eine, so einfach dizzy wäre. Und ich habe
gerade... Ich glaube, wenn nur ganz kurz.
Von einer...
Ich glaube, das wäre ein bisschen so, wie wenn du in dem Breakdancer einsteigen möchtest und die vorherige Fahrt dreht sich noch so ein bisschen... So ein bisschen, nicht mehr super schnell, so dass man schon draufgehen kann, aber der Boden wird, also nimmt einen schon ein Stück mit.
Das wäre die erste Assoziation, die man hätte, wenn man vom Nordpol an den Äquator gebeamt wird.
Da würde man gerade den Breakdancer
so faszinieren. Aber ich habe gerade von meiner Frau gelernt, dass die europäische Raumfahrt, wie heißt die?
European ESA.
Space Association oder so, die ESA, ja. Dass die ihre Raketenstützpunkte in, weiß ich nicht, was ist das französisch? Irgendwas? So eine Insel am Äquator, die halt geilerweise immer noch Frankreich gehört aufgrund von Kolonialisierung. Da fliegen die Raketen los, damit die durch die stärkere Fliehkraft ein bisschen mehr Schubs bekommen und weniger Sprit brauchen. Da lohnt sich das, auf so einer Insel so eine heftige Raketenbasis zu bauen, statt irgendwo 20 Kilometer östlich von Paris, einfach nur für das Extra an Wumms.
Also scheint es schon irgendwie ganz wesentlich zu sein.
Ganz wesentlich.
Ich habe deswegen leider gerade kurzzeitig nicht so richtig gut zugehört, weil ich parallel in meinem Handy nach was suchen musste, was ich neulich im Internet fotografiert habe, und zwar wie heißen denn Tweets bei Thread?
Ein Thread.
Wahrscheinlich, ne? Von Florian Aigner, der hat geschrieben, verrückter Fakt des Tages. Die Spitze der Cheops-Pyramide ist circa 2,3 Millisekunden älter als die Basis. In großer Höhe ist die Gravitation geringfügig schwächer. Das führt nach Einsteins Relativitätstheorie dazu, dass die Zeit anders vergeht. In 4500 Jahren entsteht eine Differenz von ungefähr 2,3 Millisekunden. Ist das nicht crazy?
Die Spitze ist älter. Jetzt muss man allerdings noch mal einfaktoren, dass die Spitze wahrscheinlich am Ende gebaut wurde und deshalb wahrscheinlich doch jünger ist.
Und wahrscheinlich immer jünger bleiben wird, wenn das sich in der Geschwindigkeit weiterentwickelt.
Aber es nähert sich der Basis an.
Ja, richtig. Ja. Es holt auf. Die Spitze holt langsam auf. Sehr langsam. Aber sie holt auf. Und das ist das Verrückte daran. Das finde ich ganz.
Wenn Menschen 200.000 Jahre alt werden würden und zwei Brüder bei ihrer Geburt getrennt werden und der eine in 10.000 Metern Höhe leben würde, für den Rest seines Lebens, würden die nach 200.000 Jahren, auch wenn sie Zwillinge sind, doch unterschiedlich alt sein.
Ja, du musst jetzt gar nicht so eine ganz verrückte Versuchsanordnung machen. Ist es nicht auch so, wenn Leute ins Weltall geschossen werden?
Mhm. Und dann da 200.000 Jahre leben, dann
sind naja, sie dann braucht es vielleicht, weil doch viel weniger. Was hat denn eigentlich die Erdanziehungskraft mit der Zeit am Hut? Krümmt, also zieht die auch die Zeit an? Florian Aigner, wo bist du? Komm mal wieder als Gast in zu Folge 201.
Moderier die doch mal, das wäre doch mal eine gewisse Geschichte. Hätten wir echt eine besondere Folge heute gehabt.
Das haben wir leider außerhalb des Podcasts besprochen.
Ich weiß, mein Witz
ist egal. Ja, wir haben auch gerade festgestellt, auch das crazy, crazy, wir haben uns bisher noch nicht zusammengetroffen im Jahr 2026, um einen Podcast aufzunehmen.
Aber ansonsten aber schon.
Ansonsten haben wir uns gesehen, aber nur einmal.
Ja.
Zweimal. Zweimal. Du warst bei mir zu Hause zu Besuch, ganz verrückterweise. Aber wir haben keinen Podcast aufgenommen. Das ist echt ein bisschen crazy.
Weil wir
und deswegen gibt es viel zu besprechen, theoretisch.
Das Jahr
ist jetzt ja schon ein bisschen was älter, schon 10% wieder um.
Aber ich habe keine Handynotiz mehr, deswegen erinnere ich mich an nichts und das ist irgendwie okay. Aber das stimmt, es passieren ständig, jeden Tag verrückte Dinge. Heute wurde ein Typ aus der AfD Hamburg-Mitte ausgeschlossen, aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen. Und ich kenne den, weil er mit meinem Bruder zur Schule gegangen ist.
Oh, und also der wurde aus seiner eigenen Fraktion ausgeschlossen?
Ja.
Die haben Beef untereinander?
Ja.
Unüberbrückbare Differenzen, wie bei so einer Scheidung.
Ja.
Und was hat er gemacht?
Weiß ich nicht, stand nicht drin.
Ach, stand nicht.
Aber ich kenne ihn noch von früher, das war so ein lieber, schüchterner, introvertierter Junge. Und der sieht einfach heute aus wie der schlimmste Nazischläger, den du dir vorstellen kannst. Mhm. Mit einer richtigen Glatze und so einem fiesen Bart und kantiges Gesicht. Wäre gerne bestimmt Andrew Tate 2.
Hm, okay. Frag doch mal deinen Bruder, vielleicht kann der ein paar Insights aus der aus den internen Parteikämpfen der AfD Hamburg.
Ich glaube nicht, dass er noch Kontakt zu dem hat.
Na gut. Vielleicht hätte sich damals passiert.
In der 5. Klasse mehr um ihn kümmern müssen, dann wäre er heute ein ganz anderer Mensch.
Das ist jetzt die Schuld von deinem Bruder?
Ich spekuliere nur, dass es eine andere Gegenwart möglich wäre.
Er hat es jedenfalls nicht verhindert.
Genau. Eine andere Vergangenheit hätte zu einer anderen Gegenwart geführt, vielleicht.
Möglich. Wir haben bestimmt in der letzten Folge irgendwelche Themen angekündigt, am Ende könnte ich mir vorstellen. Aber ich weiß alle nicht mehr, die wir gesagt haben. Meinst du nicht? Ich hatte so viele Sachen da noch drinstehen in meinen Handynotizen, deswegen könnte ich mir das richtig
gut vorstellen. Ach so, nächstes Mal sprechen wir über diese drei, ich weiß nicht, ich glaube, in Folge 200 haben wir das gelassen. Da habe ich bestimmt gesagt, wir müssen noch was Besonderes machen. Hast du gesagt, lass uns da jetzt nicht drüber reden und dann haben wir gar nicht drüber geredet und haben gesagt, gehabt euch wohl und dann war es das. Glaubst du, das ist das erste Mal, dass in einer Folge der Beleuchteten Brüder gehabt euch wohl gesagt wurde und es nicht das Ende der Folge ist?
Glaube ich nicht.
Bei 200 Folgen kann einiges passieren.
Eben. Das müssen wir jetzt alles einmal nachhören. Vielleicht, ach nee, das haben wir auch außerhalb des Podcasts besprochen. Darauf werde ich jetzt nicht rekurrieren. Ich kann dir kurz erzählen von einem Erlebnis von vorheriger Woche. Morgens, unter der Woche, ich weiß nicht, Montag, Dienstag oder so, habe ich schon mal nachts um 4:30 irgendwie gehört, dass so ein bisschen nicht Tumult im Treppenhaus bei mir ist. Also ich wohne in einem Mehrparteienwohnung? Nee, wie heißt das? Wie heißt das denn?
Ja, das heißt Mehrfamilienhaus, aber das ist ja eigentlich fies, weil da wird immer gesagt, dass da Familien drin wohnen, aber vielleicht sind es gar keine Familien.
Das stimmt, ein Mehrmenschenhaus.
Ja, Mehrparteienhaus finde ich eigentlich auch ganz gut.
Ja, das ist gut, Mehrparteienhaus. Und ich wohne in einem etwas überalterten Stadtteil und das merkt man auch an der Nachbarschaft, da ist in der Regel nicht so viel los im Treppenhaus, weil die Leute alle alt sind und häufig nicht gut das Haus verlassen können. Nicht alle, aber einige.
So wie, und, oh Gott, das ist schrecklich in Kiew, wo die Leute nicht in die Wärmeschutzbunker können, weil sie zu alt sind und keinen Fahrstuhl haben.
Oh Gott, ja, das, ja. So ähnlich ist das hier nämlich auch.
Das ist nämlich auch passiert. Kiew war kalt und ist es immer noch.
Ist es immer noch. Nachdem Berlin war zwischendrin auch mal kalt, oh Gott, und ist Berlin es nicht mehr.
Die Vulkangruppe.
Die Vulkangruppe. Auch das haben wir jetzt nicht covern können. Wir haben einiges verpasst. Alter. Aber ich hörte so gegen 4:30 so ein bisschen, auf jeden Fall Schritt im Treppenhaus, was ich ungewöhnlich fand. Und als ich dann schlussendlich dann aufgestanden bin oder aufgewacht bin, so gegen 6:30 rum, habe ich wieder Leute im Treppenhaus gehört. Und das ist einfach ungewöhnlich um diese Uhrzeit. Und dann habe ich einmal so durch ein Türspion durchgeschaut. Und was sehe ich direkt kurz nach dem Aufstehen? Wie gerade zwei junge Männer mit einem Leichensack die Treppe runterkommen. Und diesen Sack dann in einen vorbereiteten Sarg legen, den sie quasi mehr oder weniger vor meiner Haustür abgestellt hatten. Und dann sie in, das habe ich dann durchs Fenster beobachtet, gar nicht in einem Leichenwagen, also die Leiche. Wir wissen nicht genau, wer es war, wir haben eine Vermutung, aber es hat sich bisher noch nicht bestätigt. Und das aber war kein Leichenwagen, sondern so ein Lieferwagen. Nicht,
widerlegt.
Nee, aber das würde auch lange dauern, weil die einfach so alt war, dass man die eh nicht gesehen hat. Außer wenn mal der Rettungsdienst kam und sie die Treppe runtergetragen hat, aber noch lebendig. Das hat man ab und zu mal gesehen, das war es eigentlich. Ja, das war ein interessanter Morgen, sag ich mal. Und dass sie gar nicht einen regulären Leichenwagen am Start hatten, sondern echt wie so ein Sprinter zum Umziehen, das fand ich eigentlich fast das Kurioseste daran.
Und ist das seltsam? Ja, gut, aber Leichenwagen sieht man jetzt auch nicht so häufig. Ich weiß gar nicht, ob die noch überhaupt benutzt werden. Wahrscheinlich nur so
zeremoniell. Doch, ab und zu sieht man welche. Ja, aber das kann sein, dass das eher
so ein warum überhaupt? Wozu? Was ist die Funktion von Leichenwagen? Warum sollte eine Leiche in einem besonderen Wagen transportiert werden? Nur aus Anstand? Weil ist das besser in so einem Kastenwagen als in einem Sprinter? Weiß ich nicht.
Ja, also der Leiche wird es ja im Zweifelsfall egal.
Der Leiche sein. Ist es krass egal, aber vielleicht den Angehörigen nicht. Aber ist es macht es für die Angehörigen Unterschied, in was für einem Auto du weggefahren wirst? Also jetzt vielleicht nicht in einem Smart, aber da müsstest du das
ja irgendwie zusammenklicken. Ich glaube, es hat schon auch praktische Aspekte, weil da ist da ja schon, also das Auto ist ja auf so einen Transport, sag mal, mindestens so ausgerichtet. Wahrscheinlich ist es genormt und geeicht. Dass man da das relativ sicher transportieren kann. Wenn man jetzt so eine große Ladefläche hat, muss das wahrscheinlich extra gesichert werden. Dafür kann man da aber auch mehr als eine Leiche drin transportieren.
Was man selten machen muss, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht.
Auch so, wie häufig werden die Leichenwagen genommen und wer benutzt die überhaupt? Sind das denn die Bestattungsunternehmen oder wer fährt den Leichenwagen? Was sind das für Menschen?
Ich glaube, das sind Bestatter und Bestatterinnen.
Aber müssen die nicht erst irgendwie medizinisch untersucht werden und fährt denn das Bestattungsunternehmen die Leiche erstmal irgendwie zur Autopsie oder ins Krankenhaus oder irgendwas muss doch gecheckt werden? Oder ist, nee, das,
ich
ist
glaube,
das, bei so natürlichem Tod werden die gar nicht untersucht?
Das kommt drauf an, weil also das muss ja erstmal ärztlich überhaupt festgestellt werden. Wie auch immer dann jemand, wenn er jetzt einfach schlucks in seiner Wohnung verstirbt und das kommt dann irgendwann später raus, dann muss auf jeden Fall erstmal die Polizei gerufen werden, um mögliche... Also erstmal natürlich ein Arzt gerufen werden, um den Tod dann zu bestätigen und dann kommt die Polizei und dann muss halt geguckt werden, was schreibt der Arzt da rein. Und wenn der Arzt oder die Ärztin reinschreibt, natürliche Todesursache, warum auch immer, dann haben die, glaube ich, keinen Grund weiter zu ermitteln. Falls es irgendwie suspicious ist, dann müssen sie natürlich weiterentwickeln und dann ermitteln und dann wird ja auch sicherlich obduziert. Und dann würde ich auch vermuten, dass ist gut. Und dann glaube ich schon, dass auch die Kripo oder was dann sich der Leiche annimmt.
Das heißt, wenn man so einen Unfall mit Todesfolge hat, dann ist wahrscheinlich erstmal Rettungswagen trotzdem und dann geht es schon erstmal wahrscheinlich irgendwie ins Krankenhaus zu einem Arzt, weil die lassen dann nicht auf der Straße alles untersuchen. Wenn er zu Hause einfach sieht, okay, da so ist das passiert, dann, also bei so einem Unfall musst du wahrscheinlich schon irgendwie auch an der Leiche nochmal irgendwie Tathergang untersuchen, stell dir mir vor. Aber zu Hause ist dann schon eher Leichenwagen gefragt und dann müssen sie sich ins Krankenhaus und dann kommt der Bestatter direkt. Und der hat so eine Flotte von 2 bis 3 Wagen, die dann durch die Stadt fahren und Tote sammeln, ist auch total seltsam.
Naja, muss ja gemacht werden. Was soll denn sonst damit passieren?
Und irgendwie auch doch, vielleicht ist es irgendwie, hatte ich so einen Gedanke beschlichen, dass es in irgendeiner Form komisch ist, dass du irgendwie die Nacht in einem Haus mit einer Toten geschlafen hast, so ungefähr?
Nee, ich habe mit Toten schon zusammengearbeitet.
Ja, das
das ist nicht...
die meisten deiner Kollegen sind tot. Nee, das habe ich mir auch gedacht, dass das für dich noch was anderes ist. Aber
ich habe an Toten gearbeitet. So kann man es vielleicht auch sagen. Es gab mal die Situation, das ist eine witzige Geschichte, erzähle ich auch mal ganz gerne im Unterricht. Es gab mal die Situation, da kam ich zum Nachtdienst. Und da ist im Spätdienst ein Patient verstorben. Und der lag zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, 6 Stunden bei uns auf Station. Weil da, wo ich gearbeitet habe, da kannte man sich auch ärztlicherseits nicht so gut mit Toten und den Umgang damit aus. Und die hatten dann irgendwie so im Hinterkopf noch aus dem Studium, naja, man macht eine Leichenschau, um sozusagen einmal den Tod festzustellen, ärztlicherseits, so Todeszeitpunkt und sowas. Und dann muss das 6 Stunden später nochmal von einem anderen Arzt oder einem anderen Ärztin durchgeführt werden. Das stimmte tatsächlich gar nicht, aber irgendwie hatte sich das lange, lange gezogen. Und dann war das Problem, dass der Transportdienst des Krankenhauses viel zu tun hatte, sodass der, weil die sind natürlich in der Prioritätenliste bei so Transporten im Krankenhaus natürlich weit unten, weil es können ja Leute in OP gefahren werden und auch an der Station und außer Notaufnahme auf Station, das ist ja alles wichtiger. Und dann war das nämlich so, dass der die ganze Zeit bei uns im Untersuchungszimmer auf in seinem Bett lag, zugedeckt. Und ich war da nicht drin, weil was sollte ich denn da reingehen? Ich wusste, also ich habe mir das jetzt nicht nochmal extra angeguckt und ich war die Nacht über alleine. Und ich glaube, um 1:30 oder so kam dann endlich der Transportdienst ab in die Leichenhalle. Und dann habe ich gesagt, der ist im Untersuchungszimmer. Dann kam der Transporttyp irgendwie kurz später wieder, meint, na, wie lange liegt der denn da schon so? Meinte ich, also seit ungefähr 15 Uhr, zu dem Zeitpunkt halt so 1:30, 2 Uhr nachts. Meinte, oh ja, es könnte problematisch werden. Meinte ich, warum? Ja, komm mal mit. Und die, meine lieben Kollegen und Kollegen aus dem Spätdienst hatten leider vergessen, das um ungefähr 30 Grad erhöhte Kopfteil des Bettes runterzufahren. Und dadurch, dass es schon so lange gedauert hat, hatte die Leichenstarre schon leicht eingesetzt.
Ich glaube, das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Podcast erzählt hast, aber ich kenne sie auf jeden Fall schon.
Okay.
Aber wenn, ist es lange her. Du musst sie jetzt
auch. Jetzt ist sie auch schon wieder zu Ende. Also letzten. Also
du musstest dann ja den zurückbiegen, oder
nicht? Nee, ich musste den nicht zurückbiegen. Ich habe dann das Kopfteil runtergefahren. Ach, und ein Stück ging auch der Oberkörper runter, aber nicht ganz. Und der Typ meinte vom Transportdienst, das. Vielleicht müssen wir ihn gleich wieder zurück auf Station bringen, weil wir wissen nicht 100%, ob er da in die Schublade passt.
Ist die Leichenhalle eigentlich vor Ort?
Die ist auf dem Gelände. Mhm. Ja.
Okay. Leichenhalle.
Ja, das ist eigentlich gar nicht der richtige Begriff. In der Pathologie.
Tote. Russland.
Oh. Ja, gute Assoziation.
Ich habe gerade noch mal wieder die Zahlen gelesen, die gingen jetzt irgendwie rum, dass seit Kriegsbeginn irgendwie 1 bis 1,2 Millionen Russen gestorben sind. Mhm. Russische Soldaten. Das ist einfach viel zu krass. Mhm. Das ist einfach eine Menge. Also,
ja.
Also man hört dann immer mal so Drohnenangriff auf irgendeine ukrainische Kleinstadt oder sonst was. Oder dann sind dann irgendwie 3 Verletzte und 4 Tote oder sowas. Und das sind dann immer so Nachrichten, die kommen. Aber die Masse von 1,2 Millionen nur auf der einen Seite tote Menschen, das ist so wahnsinnig viel. Also wenn du dir irgendeine Naturkatastrophe oder irgendwas vorstellst, bei der mehr als 1 Million Menschen sterben, da fehlen mir die Worte.
Das sind 40 mal 9/11.
Und das sind alles Opfer von Putin.
Ja, alles Opfer von Putin. Und man darf es aber dabei halt, also es ist eine krasse Zahl, ne? Und man hat das Gefühl, wann ist das passiert? So ging es mir, als ich das gelesen habe. Und man darf aber nicht vergessen, das dauert nicht mehr lange und der Krieg dort dauert länger als der Erste Weltkrieg.
Ja. Ja. Das ist so absurd. Und gut, also jetzt die Frage, was sind das für Leute? Die haben natürlich, hat man ja auch die Geschichten gehört, irgendwie vor allem ihre Gefängnisse leer gemacht und so und lauter Leute dahin geschickt, die. Aber. Meine Fresse, was macht das mit so einem Land insgesamt, mit der Bevölkerung, mit der Demografie, mit dem Verhältnis Männer-Frauen?
Ja, aber man muss ja sagen, das ist ja nichts Ungewöhnliches für Russland. Ne? Ich habe ja jetzt nun gerade diese Jahrhunderttrilogie von Ken Follett gelesen. Ich erzählte in diesem Podcast schon davon. Und da vom Ersten Weltkrieg durch sämtliche Konflikte bis zum Fall der Berliner Mauer werden da halt alle möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen, Kalter Krieg und eben halt auch Erster und Zweiter Weltkrieg thematisiert. Und das ist einfach ein bisschen militärische Strategie, aus diesem unendlich riesengroßen Land immer mehr einfach nachzupumpen, ohne jetzt da sehr viel Wert auf einzelne Menschenleben zu legen. Das war zumindest laut der Buchanalyse, und ich würde das schon als gut recherchiert wahrnehmen, war das auch damals schon so, vor 100 Jahren.
Kennst du den finnischen Ministerpräsidenten?
Der so aufmüpfig ist?
Der ist aufmüpfig?
Ist er nicht aufmüpfig? Also ist er nicht doll, sehr extrem lautstark sich gegen Putin äußern? Nicht so diplomatisch
verkehrt? Moment, ich meine den Präsidenten, nicht den Premierminister. Entschuldigung. Der Präsident, Alexander Stubb.
Nee.
Das ist ein geiler Typ. Das ist so ein Typ, der in einem geschliffenen Englisch dir diesen Krieg erklärt und Analysen bringt zu Russland und der gesamten Situation und der EU. Super pro-europäisch. Ich weiß gar nicht, wie die Situation in Finnland, ob die jetzt auch irgendwie so eine rechte Regierung hatten, aber er ist auf jeden Fall einer von den Guten, von dem, was ich so gesehen habe. Und ich habe jetzt neulich ein, zwei Interviews mit dem gesehen. Das war so beeindruckend. Und der hat, ich meine, wenn ein Typ so markig auftritt und so die Sätze staccato-mäßig raushaut, dann glaubt man auch immer alles, was er sagt. Aber der hat, fand ich, sehr nachvollziehbar gesagt, dass Putin an einem Punkt ist, wo er den Krieg nicht gewinnen kann und er ihn nur nicht beendet, weil es für ihn noch teurer ist, ihn zu beenden, als weiterzukämpfen. Aufgrund von verschiedenen Faktoren und so weiter und so fort. Und der hat so ein geiles Bekenntnis pro Europa und auch so viel Hoffnung irgendwie gegeben. Dem höre ich gerne zu. Wenn man mal sich gut fühlen will, muss man mal ein paar Reden von Alexander Stubb oder ein paar Interviews von Alexander Stubb sich reinziehen.
Er hat auf jeden Fall einen süßen Namen. Stubb. Der wird bestimmt Stubbi genannt.
Doppel B hinten.
Ja, ich würde dich, wenn du Stubb hießest, würde ich dich Stubbi nennen.
Stubbi. Ja, und insgesamt finde ich irgendwie zur Zeit plätschern so ein bisschen leichte Wogen der Hoffnung durch die Welt durch. KI-Blase, Platz, wir werden doch nicht von Skynet gefressen. Trump verliert eine Wahl nach der nächsten, jetzt sogar in Texas. Alexander Stubb erklärt, dass Putin am Ende ist. Also eigentlich ist alles easy.
Alles easy, okay.
1,2 Millionen tote Russen sind zu beklagen. Aber
oh Gott,
ey. Jenseits dessen, ich habe das Gefühl, es gibt so einen leichten Turn gerade. Dann kommen jetzt demnächst die 5 AfD-Ministerpräsidenten, die werden das noch ein bisschen wieder verhageln, aber auch die AfD in Sachsen-Anhalt zerlegt sich ein ums andere Mal weiter.
Ja, aber es nutzt ja nichts, also es ändert ja nichts an deren Wahlergebnissen.
Nee, aber vielleicht bricht dann da auch nochmal die Fraktion nach der Wahl auseinander, wie überall, und die Leute werden wechseln die Seiten oder werden ausgeschlossen oder jetzt gab es das Urteil gegen, wie hieß der Sack aus Bayern,
Hambela, glaube ich.
Da habe ich auch mit Genuss die Urteilsverkündung der Richterin gelesen, die ihn so rund gemacht hat, wie so einen ungezogenen Schuljungen. Herrlich.
Ich habe natürlich, weil anders als du, habe ich tatsächlich auch Sachen in meinen Notizen reingeschrieben. Da sind auch richtig gute Sachen drin, richtig gute Fragen, gute Statistiken. Aber ich muss über das Dschungelcamp sprechen.
Ja, das bitte, hat mich wegen Geofraim.
So,
ich lese das.
Ich habe das alles verfolgt.
Das wollte ich dich fragen, ernsthaft.
Während wir hier gerade sprechen, läuft die Finalfolge, in der Geofraim mit dabei ist und dem Vernehmen nach auch ganz gute Chancen auf den Gesamtsieg hat. Und
wie kann das passieren?
Ja, wie kann das passieren? Das ist eine komplexe, komplizierte Frage, die viel besprochen wurde, mit der ich mich viel beschäftigt habe. Aber erstmal möchte ich vorausschicken, wenn das passiert, dann kann man Deutschland dicht machen. Das wäre jetzt mein. Also machen wir einfach zu. Dann
wenn Geofraim gewinnt, machen wir Deutschland zu.
Dann bringt das hier nichts mehr. Dann sind wir verloren. Dann sind wir zurück moralisch wieder in der Steinzeit. Oder es gibt einfach eine so große Menge von Menschen, die.
Geil, erzähl!
Keine Ahnung von irgendwas.
Kannst du auch einen Exkurs über Stefan Raab da noch einbringen?
Kann ich auch. Das ist aber ganz gut, dass du das sagst, weil ich habe ich trage mich schon wirklich seit Tagen mit diesen Gedanken rum. Ne? Es ist heute Tag 17 im Dschungel. Also die letzten 16 Tage habe ich mich wirklich von früh bis spät, ich war auch krank, wie gesagt, viel damit beschäftigt. Und es war der Dschungel, kann man jetzt schon mal sagen, als Fazit der Ambiguitätstoleranz. Das war eine große Voraussetzung für jede einzelne Folge. Ein kleiner Spoiler, Deutschland, den Großteil davon scheint darüber nicht zu verfügen. Die finden nur gut und nur böse am allerbesten und möchten gerne ganz klare Feindbilder und ganz klare Helden sehen. So scheint es mir zu sein.
Die waren alle nicht bei Frau Zoch im Unterricht.
Richtig. Und RTL hat geliefert, RTL hat seinen Teil dazu beigetragen, was ich einen echten Skandal finde. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn es dann nicht, wenn du dann noch was hören möchtest. Ja, Gil Oferim wurde angekündigt fürs Dschungelcamp und es gab viel Kritik. Viele Leute haben gesagt, was, wenn so ein Typ da reingeht, dann gucke ich das nicht mehr und das gibt's ja gar nicht und das ist nicht im Sinne der Show, bla bla bla. Und dann war er da drin und hat natürlich von seinen Mitcampern und Mitcamperinnen relativ frühzeitig Fragen zu seiner Geschichte gestellt bekommen. Und erstmal hat irgendjemand, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es passt sehr schön, man hat das Gefühl, er synchronisiert sich selbst, weil er immer ungefähr so spricht. Ja, Hardy, das war natürlich schon eine ziemlich harte Prüfung, die ich da gemacht habe. Aber vielleicht machen wir jetzt alle zusammen ein bisschen Yoga. So redet er die ganze Zeit, das macht ihn wahnsinnig. Aber gut, Geschmackssache. Daran will ich mich gar nicht aufhalten lange. Alle haben ihn gefragt und er hat sofort gesagt, ich darf nichts dazu sagen, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Ich darf nichts sagen. Und dann wurde natürlich in der Welt diskutiert, darf er wirklich nichts sagen? Gibt es diese Verschwiegenheitserklärung? Warum gibt es diese Verschwiegenheitserklärung und was steht da konkret drin? Dann haben sich die Anwälte des Hotelmitarbeiters gemeldet. Der Anwalt von Gil selbst ist bei Instagram live gegangen und hat mit einem befreundeten Richter diesen Fall mehrfach besprochen. Es ging hoch her und es hat sich herausgestellt, so gesehen gibt es eine Verschwiegenheitserklärung. Er darf halt seine Vorwürfe nicht mehr wiederholen. Aber im Camp weiß das natürlich keiner und nahezu alle haben das natürlich dann auch akzeptiert.
Das gibt's ja nicht. Das heißt, er wurde sozusagen verpflichtet, seine infamen Lügen nicht zu wiederholen. Und angesprochen auf seine Situation und den Fall sagte er, ich darf nichts sagen. Denn das Einzige, was ich dazu sagen könnte, ist mein Schandmaul wieder aufzumachen und wieder die gleiche Scheiße zu erzählen, die ich vorher schon erzählt habe. Aber was anderes ist mir nicht möglich. Habe ich das so richtig verstanden?
Das hast du so richtig verstanden. Und
Ich hab noch nie das Wort Schandmaul benutzt, glaube ich.
Ich bleibe mal kurz noch bei der Thematik Gil, weil das natürlich sehr, sehr im Vordergrund steht. Auch in der normalen Reality-Berichterstattung hinaus, scheint es mir.
Die ganzen armen anderen KandidatInnen.
Da kommen wir gleich zu. Weil es gab eine goldene Ausnahme der Leute, die ihm das nicht haben durchgehen lassen. Nämlich die wunderbare Arielle. Aber dazu komme ich gleich. Dann gab es die ganze erste Woche, wo die Leute noch nicht wählen, wer weiterkommt, sondern wählen, wer in die Dschungelprüfung kommt, hat man im Grunde ihn gar nicht wahrgenommen, weil er war, so wurde er auch von den anderen Campern, die rausgeflogen sind, später auch beschrieben, die erste Woche total devot, hat immer geholfen, war höflich, war hilfsbereit, war aber sehr still, sehr für sich, hat sich kaum an Gesprächen beteiligt und halt alles abgeblockt, was man von ihm wissen wollte, zumindest der Hotelgeschichte. Und dann, als es dann darum ging, dass die Zuschauer dann anrufen, um zu wählen, wer weiterkommt, da wurde er plötzlich ein ganz anderer. Ist aufgetaut, war irgendwie Teil der Menge, ist dann vermeintlich bei einer Dschungelprüfung gestürzt, hatte entweder eine Gehirnerschütterung oder ein Schleudertrauma oder vielleicht doch nur blaue Flecken, man weiß es nicht. Er war auf jeden Fall für ein paar Stunden im Krankenhaus und ist dann von zwei Rangern gestützt wieder ins Camp reingeführt worden, wie so ein 90-jähriger Parkinson-Kranker und hat dann gesagt, ja, ich hatte die Möglichkeit bekommen, auszuziehen, aber ich wollte unbedingt zurück. Aber ich soll am besten in einem Bett schlafen und ich kann jetzt erstmal keine Prüfung machen. Bis er dann zwei Tage später doch wieder von Dr. Bob gesund geschrieben wurde, weil er hat ihn beobachtet. Er hatte nichts. Und der hat gefaked hinzufallen.
Ist das immer noch der Dr. Bob von der ersten Staffel?
Das ist immer noch der Dr. Bob von der ersten Staffel, ja. Und er sieht noch genauso aus. 75 Jahre alt, ein toller Mann. Guter Typ. Naja, aber das sei mal dahingestellt. Er ist ein manipulierendes, dreckiges sagt, er ist ein Motherfucker, wir haben es gesagt. Ab dem Moment, wo man die Wahrheit über ihn wusste, haben wir uns festgelegt, dass er ein Motherfucker ist. Und das ist er einfach. Er ist ein ganz fürchterlicher, schmieriger, berechnender Typ.
Berechnender.
Ja, okay. Und er hat dann noch, als Simone Ballack ihn wieder und wieder und wieder irgendwie getriezt hat, jetzt gen Ende, hat er in der Nachtwache ihr flüstern erzählt, weil sie noch mal wissen wollte, was ist es denn, was du nicht erzählen kannst, dass du hier nicht drüber reden kannst? Ne? Du kannst doch auch Entschuldigung sagen. Dann sagt er, er hat sich entschuldigt. Er hat sich auch entschuldigt. Und zwar, weil er irgendwie plötzlich der Annahme war, er müsse sich bei Leipzig, der Stadt, entschuldigen und beim ganzen Bundesland Sachsen. Und er hat aber immer wieder dann vor der Gruppe behauptet, ich habe mich im Interview entschuldigt. Aber vor denen hat er keine Entschuldigung rausbekommen. Ich habe mich entschuldigt. Und das war die Entschuldigung. Und einmal hat er sich dafür entschuldigt, dass er versehentlich im Stehen gepinkelt hat am ersten Tag. Das waren seine Entschuldigungen, die einzigen, die es gibt. Aber er sagt einen im Camp, die es dann auch wieder nicht überprüfen können, hätte sich bereits entschuldigt, aber die haben auch irgendwann den Braten gebrochen. Also der
Skandal ist ja nicht, dass du dich nicht vor irgendwie 12 anderen Leuten im australischen Dschungel entschuldigst dafür, was du gemacht hast. Der Skandal ist, dass du dieses ganze Format nutzt, um den Versuch unternimmst, sich zu rehabilitieren nach dieser ganzen Sache und das auslöst, anstatt dich einfach auf dein Leben zu Hause zu verkriechen, im Privaten und nie wieder das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken.
Einen erfolgreichen Versuch, so scheint es zu sein. Er hat noch in der letzten Nacht von Simone Ballack oder vorletzten zu ihr gesagt, als sie ihn lange genug getriezt hatte, das Video, was in der Öffentlichkeit ist, was gezeigt wurde, wo man ja sieht, dass der David-Stern nicht zu sehen war, das ist nicht das Originalvideo und da fehlen 2 Sekunden. Und es gibt auch übrigens einen Zeugen, der ausgesagt hat, er hätte die Kette gesehen. Das hat er dann gesagt. Aber das ist ja auch gar nicht das Problem. Also das stimmt wohl alles. Es fehlen wohl wirklich 2 Sekunden, die nicht erheblich sind, weil er, und es geht ja auch gar nicht mehr darum, dass er einfach gelogen hat, als er gesagt hat, er wurde antisemitisch beleidigt. Und das ist ja das Ding. Ob man jetzt die Kette gesehen hat oder nicht, das ist ja völlig zweitrangig. Also mag ja alles sein. Aber er deutet an, er tut so, als ob es noch mehr gäbe, was er aber dann nicht sagen kann. Und damit wurschtet er sich so durch. Und es funktioniert und es macht mich rasend. Und mit Schuld trägt RTL. Denn, und das ist nämlich das andere große Ding, Ariel. Ariel. Kriegt das immer mit dem Waschmittel leider durcheinander. Und meine das aber nicht despektierlich. Ich bin ein riesengroßer Fan von dieser jungen Frau. Die ist 22 Jahre alt, Schweizerin, reines Reality-Sternchen. Hat man vorher jetzt auch nicht in der breiten Masse gekannt, sag ich mal. Und die hat ihn von Anfang an durchschaut und hat ihn jeden Tag drauf angesprochen und hat ihm gesagt, du bist ein schlechter Mensch und du bist ein Lügner und du manipulierst. Und er hat alles outgecallt, aber auf eine sehr laute, hysterische, provokante Art und Weise. Und das hat gereicht, weil Gil währenddessen aber trotzdem wie das Opferlamm da saß und irgendwie ruhig geblieben ist, dass sich das geschiftet hat und nämlich die Leute nämlich plötzlich die junge Frau als Problem identifiziert haben.
Oh ja.
Und das ist so perfide und das sagt so viel aus, finde ich jedenfalls, über die Leute, die den Dschungel gucken und dafür abstimmen. Ich habe vor 3 Tagen zum allerersten Mal, seitdem ich das Dschungelcamp gucke, für eine Kandidatin angerufen, 50 Cent bezahlt, und zwar für Ariel. Und an dem Abend, tatsächlich, ist sie rausgeflogen.
Also, du hast dein Teil geleistet.
Ich habe mein Teil geleistet, es hat leider nicht gereicht. Aber ich möchte, damit das jetzt hier nicht doch noch zu lang wird, aber ich möchte das einmal abschließen mit ein paar Worten von wem könnten sie kommen? Von Anja Rützel, die natürlich dazu auch sich sehr viel geäußert hat. Das sind 4 Slides bei Instagram. Sie hat gesagt, hörst du oder willst du noch was sagen?
Nein, ich wollte nur Homegirl Anja sagen.
Homegirl Anja, liebe Grüße. Wenn die Empörung sich daran entzündet, wie jemand Kritik formuliert, statt daran, was der Kritisierte fortlaufend unterschwellig suggeriert, liefert das keinen Sensibilitätsbeweis, sondern eine Verschiebung von Maßstäben. Ein moralisch fragwürdiger Mann scheint uns das diesjährige Dschungelcamp mal wieder zu belegen, braucht oft nur eines, um damit durchzukommen. Eine Frau, die sich ihm gegenüber im Ton vergreift. Gil werde ja auch deshalb immer weiter und weiter gewählt, so liest man oft, weil so viele Menschen wegen ihres Umgangs mit ihm Mitleid hätten. Ariel verschiebt, wie überaus bequem, die Verantwortung vom Publikum weg. Nicht wir haben ihn gewählt, sondern sie hat uns dazu getrieben. Die implizite drohende Botschaft, die sich daraus ergibt, weist weit über das Camp hinaus. Wenn du zu laut bist, wenn du dich nicht benimmst, machen wir aus Trotz den Falschen groß. Und das ist nicht nur eine Sache der Zuschauer oder Zuschauerin, sondern auch eine Sache von RTL, weil die, das ist ja von der Moderation her seit jeher eigentlich ja Teil des Formats, dass die sich über alle im Camp lustig machen. Mhm. Ne, das gehört dazu. Die sagen Sachen und dann sind sie aber, wenn die bei der Verkündung sind, doch nett, aber immer so zwinker, zwinker, aber auch teilweise echt fies und manchmal auch wirklich lustig. Das sind ja auch wirklich gute Moderationen zwischendrin. Aber das war das erste Mal, so solange ich den Dschungel jetzt kenne, dass sie sich richtig heftig auf Ariel eingeschossen hatten. Die haben sie so viel kritisiert und so viel verarscht und so viel als Furie hingestellt, als Fußfessel von Gil haben sie sie bezeichnet. Und das ist richtig, richtig schlimm. Und Gil haben sie super sanft angepackt, die ganze Zeit. Und das ja. geht gar nicht. Das hat mich wirklich richtig erregt. Ich bin emotional aufgewühlt. Vielleicht merkst du das.
Ja, bin ich. Merke ich. Spannend. Ich habe da jetzt gerade drüber nachgedacht, weil ich schon auch immer finde, dass der Ton wichtig ist und dass man sich schon auch ins Auskatapultieren kann, wenn man berechtigte Kritik auf eine unangemessene Art anbringt, weil man dann sozusagen gar nicht in den Dialog kommen kann. Also man entzieht sich dem.
Ja.
Insofern finde ich, darf man das schon kritisieren?
Darf
aber
man.
Diese Reaktion daraufhin, aufgrund dessen Gil mehr durchgehen zu lassen oder ihn mehr in Schutz zu nehmen oder auch von den anderen, die im Camp sind, dann nicht dabei zu steuern und sozusagen zu versachlichen und sagen, ja, aber Mensch, oder auch von Seiten RTL. Das ist tatsächlich ein Skandal und das finde ich eine interessante Beobachtung in Bezug auch auf Männer und Frauen. Ich glaube, dass das sehr häufig genau so passiert. Dass dann die Männer decken sich vielleicht ein bisschen mehr gegenseitig und die Frauen, die sich trauen, die Schnauze aufzumachen, werden dann nicht ernst genommen und lächerlich gemacht.
Und zum neuen Feindbild erklärt. Und dann ist es ja wirklich so, das ist ja wieder typische Internet-Diskussionskultur, wenn man sich damit beschäftigt, es ist immer die Frage, bist du Team Gil oder Team Ariel? Aber natürlich kann man viel an Ariel kritisieren. Die hat auch wirklich beleidigt und sie hat immer wieder gesagt, er ist für mich ein Verbrecher. Was natürlich eine harte Aussage ist, allerdings sagt Gil dann auch, ich bin freigesprochen, Fact-Check ist er nicht. Er ist einfach, das wurde ja eingestellt. Das ist ja was anderes, als freigesprochen zu sein. Also, ja, und was interessant war, dass halt die 22-jährige Ariel da wirklich jeden Tag mega Stunk gemacht hat, nicht nur gegen ihn. Und da hat sie auch gedacht, die Erde ist eine Scheibe und hat noch ein bisschen Ragebait betrieben. Aber die war wirklich nicht frei von Fehlern und die war laut und die war provokant. Aber nahezu alle Leute, die danach aus dem Camp ausgezogen sind, haben danach eigentlich in den höchsten Tönen von ihr gesprochen. So, dass man echt davon ausgehen kann, dass diese hysterischen und ich schreie euch alle am Lagerfeuer zusammen Szenen einfach nur die einzigen und alles, was irgendwie gut und positiv war, wurde einfach entweder nicht gezeigt oder irgendwie dann auch, ist es ja eine Frage, wie das musikalisch eingeordnet wird.
Das klingt aber wirklich wie etwas, was so RTL oder solche Formate früher einfach immer gemacht haben und das voll durchgegangen wurde. Und jetzt ist ja gut, dass es dann wenigstens mal negativ hervorgehoben wird. Meine Güte.
Ja, weil der Dschungel da eigentlich immer sich von diesen sonstigen Maßstäben abgesetzt hat. Und das meinte ich ja mit Ambiguitätstoleranz. Man muss Ariel wegen ganz vieler Sachen kritisieren, aber halt sachlich und nicht jetzt irgendwie sagen, oh Gott, endlich ist die alte Schreckschraube da raus.
Aber
der arme G hat endlich seine Ruhe.
Wie hat der Metzgermeister Stefan Raab das jetzt geschafft, in dieser Lage auch noch sich auf die völlig falsche Art und Weise zu verhalten? Und nicht, also da hätte der ja ein wunderbares Anti-Gil-Ofraim-Stück machen können und das wunderbar aufbreiten können und auch bissig und lustig. Und stattdessen hat er offensichtlich, ich habe es nicht gesehen, wirklich eine richtig stumpfe, fiese Antisemitismus-Keule geschwungen.
Ja, das hat er wohl. Ich habe es auch also nicht gesehen.
Jetzt kann Gil sich tatsächlich beschweren.
Ambiguitätstoleranz, ich sag's dir. Das ist das ganze Camp, das war furchtbar anstrengend, aber auch zwischendrin natürlich dann auch sehr unterhaltsam. Ja.
Und glaubst du, die Leute wählen auch pro Gil und wählen ihn deswegen auch nicht raus, weil er natürlich das Ganze auch entertaining macht mit diesem ganzen Drama und dem ganzen Kram. Also die Leute wählen ja nicht nur für ihre Favoritinnen, sondern vielleicht auch einfach, wo das meiste Spektakel ist.
Ja, es gibt 100 Erklärungen, warum Gil gewählt wird. Manche sagen, sie wollten ihm jeden Tag quasi die Chance geben, endlich jetzt mal mit seiner Wahrheit rauszurücken. Manche sagen halt, um irgendwie sich um solidarisch ihm gegenüber Ariel zu zeigen.
Wie seltsam wäre das denn, wenn der Typ jetzt Dschungelkönig wird?
Ja, 100.000 Euro nochmal auf seine 200.000 bis 300.000 Euro Gage obendrauf.
Ah ja.
Heide Witzka.
Okay.
Danke, das musste raus.
Nee, in diesem Fall hatte ich tatsächlich mal ein ernsthaftes Interesse an der Geschichte. Hat uns ja auch lange hier im Podcast verfolgt, fast 200 Folgen lang.
Ja, und ich fürchte, das wird nicht aufhören. Es gibt auch die kleine Verschwörungstheorie, das nochmal zum Abschluss, dass schon geplant ist, die große Gil-Doku exklusiv bei RTL und RTL Plus.
Warum nicht gleich bei Netflix, so wie Melania?
Oder Charlie Sheen. Melania ist nicht bei Netflix. Melania ist im
Kino Amazon.
Bei Amazon.
Bei Amazon. Das hat Jeff Bezos, der alte Arschkriecher, ja realisiert.
Ja.
Mit einem unfassbaren Budget. Um Gottes Willen, wie können diese Zaren und Kaiser und Kaiserinnen so scheiße hofiert werden von diesen Deppen? Ah, Mann. Da wünscht man sich irgendwann wirklich mal so einen richtigen Karma-Moment, wo...
Gibt's doch immer wieder.
So Götterdämmerung passiert, so richtig. So wie damals, als Rudy Giuliani schwitzend auf dem Parkplatz von dem Four Seasons Garden Landscaping stand und ihm das Make-up runtergetrieft ist. Sowas wünscht man sich nochmal auf globaler Ebene, dass die ganzen Leute irgendwie in den Staub geworfen werden.
Das passiert ja immer mal wieder und dann kommen die nächsten zwei Köpfe nach, wie bei der Hydra.
Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass die Leute um Andrew Tate und andere den Stoizismus missbrauchen und zu so einer neuen Philosophie hoch erheben. Aha. Und so Marc Aurel zitieren und solche Sachen. Und aus der Philosophie, die eigentlich so sehr eine erduldende ist und sagt, du kannst nur das kontrollieren, was du kontrollieren kannst und ärgere dich nicht über Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Also so klassisch, ne? Genügsam, weitermachen, sich nicht aus der Fassung bringen lassen.
Eigentlich klassischer Tim. Also ich bin...
Du bist absolut Stoiker. Ja, aber jetzt ist ein Andrew Tate, der Broicism, also ist eine Mischung aus Stoizismus und Bro-Kultur, die das eher so sagen, also ganz schlimm verdrehen im Sinne von, es gibt so ein Zitat, die hindern, wenn auf einem Weg Hindernisse sind, dann wird das Hindernis zum Weg. Das bedeutet eigentlich, die Niederlage oder der Rückschritt, den du erleidest, der ist dann dein Weg. Das ist sozusagen, damit musst du dann umgehen. Und du kannst das nicht negieren, dass das Hindernis da ist. Und Andrew Tate und seine Leute machen daraus sowas wie, wenn das Hindernis der Weg ist, heißt sozusagen, wenn die Frau zu dir Nein sagt, dann ist das dein Weg und du machst es trotzdem. Also so ungefähr, du walzt alles platt mit deiner heftigen Alpha-Kultur. Das ist der Stoizismus aller Andrew Tate. Und das
Probleme sind nur dornige Chancen, nicht wahr?
Ja. Ja, genau. So ist es.
Dornige Chancen.
Ein Nein ist eine dornige Chance.
Ja. Auf ein Ja, um Himmels Willen, ey.
Das ist die Ideologie.
Ja. Brrr, da schüttelt es mich.
Und all diese Männer, die müssen echt mal ins Kloster gehen. Ich habe gerade gesehen, die erste Hälfte von dem extrem langen, zweieinhalbstündigen dritten Knives Out-Film. Daniel Craig als Benoit Blanc. Hast du davon mal einen gesehen?
Ich habe den ersten gesehen, fand ihn aber so mittel.
Ja, genauso ging es mir nämlich auch. Ich habe den ersten gesehen und ich dachte, ich habe mal richtig Bock auf so einen Film. So ein klassisches Murder Mystery, Agatha Christie-mäßig, modern gemacht, mit coolen, wirklich ja, coolen Schauspielern im Ensemble, muss man sagen, in jedem der drei Filme.
Ja.
Und es ging mir dann aber auch so, ich fand den irgendwie ganz unterhaltsam, aber so ein bisschen forgettable. Ist jetzt nicht so richtig wirklich was hängen geblieben und war so irgendwie okay. Und jetzt habe ich aber gelesen, dass der dritte, der mit Abstand beste sein soll, der zweite war wohl nicht so doll. Und den habe ich jetzt zur Hälfte geguckt und finde ihn sehr vergnüglich.
Würdest du sagen, dass man für den dritten die anderen gesehen haben sollte?
Nein, muss man
auf keinen
Fall. Ja.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber ich habe das Gefühl, das sind ja völlig abgeschlossene Dinge und es ist ja auch nicht so, dass er besonders in irgendeine Richtung eine Charakterentwicklung hat und so. Die anderen werden ja komplett ausgetauscht. Das sind ja einfach nur Fälle, wie früher auch bei Sherlock Holmes oder Miss Marple oder weiß ich nicht.
Ja. Okay, also eine Empfehlung würdest du aussprechen.
Ja, ich hatte mir jetzt noch mehr erhofft von dem, was ich vorher darüber gesehen hatte, aber ich finde, dass er eine sehr sympathische, persönliche Story hat, sehr coole SchauspielerInnen wieder und einfach ein guter Unterhaltungsfilm, guter Unterhaltungsdetektivfilm, Krimi, ein Krimi, guter Krimi. So.
Okay, dann würde ich das mehr Thema kurz nutzen, um dich, um nicht vielleicht dich, sondern vielleicht weißt du das schon, sondern einen kleinen Service-Hinweis zu geben, weil jetzt gerade kürzlich ist die dritte Staffel Shrinking angelaufen.
Ja, das weiß ich wohl. Passend dazu haben wir gerade Ted Lasso beendet. Die dritte Staffel fertig geschaut, da kommt ja jetzt dieses Jahr auch die vierte. Und ich freue mich sehr drauf. Ich lese nur Tolles. Harrison Ford hat ja irgendwie in allerhöchsten Tönen gesprochen, sowohl von Michael J. Fox als auch von der Rolle und der Serie. Und dass er glücklich ist, wenn das sein letztes Projekt ist, das er jemals gemacht haben wird.
Oh.
Und ich freue mich darauf, aber wir haben noch nicht angefangen, weil wir keine Lust haben, dass uns die Folgen ausgehen. Wir warten bis zum Ende der Staffel und überbrücken es tatsächlich jetzt mit Pluribus.
Ah ja.
Und das gefällt mir sehr gut.
Schön.
Auch eine fantastische Hauptdarstellerin,
die
richtig Spaß macht, ihr zuzugucken.
Die war schon ganz toll in Better Call Saul.
Ah, da ist die auch dabei, okay.
Ja, da spielt sie auch die weibliche Hauptrolle. Und das macht sie fantastico. Rhea Seahorn heißt die Frau, glaube ich.
Ja.
Ich habe noch eine wichtige Frage an dich aus der Kategorie Dinge, die ich nicht über dich weiß. Dinge, die ich eigentlich über keinen Menschen weiß, möglicherweise nicht mal über mich selber. Was glaubst du, wie viele Menschen ungefähr würdest du proaktiv informieren, wenn du in einem Unfall einen Arm verlieren würdest?
So nach dem Motto, kleines Heads up.
Ja.
Wir uns sehen.
Ja, ey, mir ist was passiert. Ich muss dir mal erzählen. So.
Ich glaube, ich würde es jeder Person erzählen, mit der ich aus anderen Gründen spreche. Also nicht proaktiv, ne?
Ja, ja.
Wenn ich jetzt einfach mit irgendjemandem wegen was anderem rede, würde ich sagen, ach übrigens nicht, dass du dich wunderst, Arm ist weg. Könnte ein bisschen seltsam sein bei unserer nächsten Begegnung. Proaktiv wenigen. Ich würde sagen, ne? Anzahl 6 bis 7.
Mhm. Ja. Ja, ist eine gute Zahl. Würde ich auch, glaube ich, ungefähr so sagen.
Das ist aber auch eine gute Frage. Vielleicht ein paar mehr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einer das dann ziemlich beschäftigt und umtreibt.
Können wir auch vorstellen.
Dass man auch so ein bisschen mitteilungsbedürftig ist. Ich kenne das so von anderen Situationen in meinem Leben, dass es so Sachen gab, die passiert sind, wo ich einfach gerne darüber reden wollte.
Aber dann hast du doch trotzdem nicht einfach irgendwelche Leute angerufen und gesagt, ey, ich möchte jetzt mal, ich meine, ich hätte dich jetzt ja auch wegen Gil schon mal anrufen können, habe ich auch nicht
gemacht. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht halt manchen würde ich dann vielleicht schon mal zumindest eine Nachricht schicken oder so. Ich habe neulich, wem war das? Ich habe neulich telefoniert. Ich weiß nicht mehr warum und mit wem. Aber das, wo ich hier gerade sitze, erinnere ich das und wo es darum ging, so schreiben oder anrufen. Und das war so seltsam, weil ich weiß, dass früher hat man das gemacht. Früher hat man Leute einfach angerufen oder man wurde auch angerufen und dann hat man mit denen geredet, eine halbe Stunde, eine Stunde. Du hast mich oft angerufen.
Ja.
Auf dem Weg von der U-Bahn nach Hause oder so. Aber auch Leute, die man nicht so häufig sieht. Und dann gab es so Situationen, in denen man irgendwo saß und telefoniert hat. Das gibt es seit 10 Jahren nicht mehr in meinem Leben oder länger. Dass ich telefoniere, das, was wir hier machen, das ist das, was am nächsten rankommt.
Ja, mache ich auch
und nicht. Das war eine ganz komische Situation, weil es so eine Reise in die Vergangenheit war. Mit dem Telefon am Ohr irgendwo zu sitzen und zu quatschen.
Und trotzdem weißt du nicht mehr, wer oder warum. Aber eine ganz besondere Situation.
Ja, ich komme da jetzt gerade echt nicht hinter. Was, das muss irgendwas verwandtschaftlich. Egal.
Meine Frau macht das ab und zu unregelmäßig, dass sie sich aktiv auch Tage vorher schon dann mit Leuten verabredet. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu früher, wo man sich dann einfach mal so anruft. Aber das ist dann, sind dann immer so Telefondates und die dauern dann auch gerne mal 2-3 Stunden.
Ja, krass. Ja. Und da, ich habe auch überlegt, ob es nicht, ich glaube, es gibt eine Handvoll Leute, mit denen ich gerne mal wieder quatschen würde.
Ja, ruf doch mal an.
Vielleicht und zwar ist das nicht nach dem Motto, was machst du oder was ist das letzte halbe Jahr bei dir passiert, sondern dass man so, ne, von Thema zu Thema hüpft. So
wie viele Leute würdest du von deinem Arm erzählen?
Das ist eine gute Einstiegsfrage, um das Eis zu brechen.
Ja. Ich habe vielleicht was gemacht, das müsste dein Kapitalistenherz zutiefst erfreuen. Ich habe der SB-Kasse Geld geschenkt.
Warum erfreut mich das?
Na, weil du das ja doof findest, wenn man was nicht scannt.
Ach so.
Ich habe halt was zu viel gescannt.
Ah, okay. Ja, nö, das erfreut mich nicht. Und dann also, insofern als kleiner Ausgleich vielleicht doch. Aber ich finde das unfair, dass du das jetzt trägst. Das ist genauso unfair, wie wenn das der Laden trägt.
War ja nun keine Absicht.
Nee, war keine Absicht. Aber
insofern, das findest du nicht genauso schlimm, als wenn es der Laden trägt. Also wenn ich 1,59 für die dritte Flasche Apfelsaft bezahle, obwohl ich nur zwei habe, dann findest du das weh, also genauso schlimm, als wenn
ich
jemand
1,59 Apfelsaft schlimm
klaut.
Weniger schlimm. Nein. Ich finde es, also so, pass auf, wenn jetzt, es geht ja um die Kompensation. Wir gehen davon aus, jemand klaut einen Apfelsaft. Und jetzt hat entweder der Laden, dem er den Apfelsaft klaut, den Schaden, oder du hast den Schaden. Beides finde ich nicht richtig, denn den Schaden sollte die Person haben, indem sie ihn einfach bezahlt. Aber in dieser Konstruktion ist es jetzt zumindest so, dass ich es schlimmer finde, wenn die beklaute Person oder Institution den Schaden hat, als wenn irgendjemand aus Schusseligkeit Geld verliert und das damit kompensiert.
Das ist aber immer noch. Edeka hat doch viel mehr Geld als ich.
Das spielt keine Rolle.
Das kann doch nicht keine Rolle spielen.
Doch.
Das muss doch in die Bewertung mit einfließen.
Dann wäre ich ja auch für Enteignung und dann wäre ich ja auch einfach für Robin Hood.
Ist doch okay. Kannst du doch mal über deinen Schatten springen. Jetzt sprich dir doch mal für Enteignung aus. Lass die Folge 200 doch auf einer so besonderen Note enden, dass wir jetzt unseren Linksradikalismus ausrufen. Wir sind's, die Vulkangruppe.
Und mal auf die bin ich echt sauer, ne? Diese Arschgesichter.
Ja, du bist der sogenannte Bärendienst einer guten Sache, ne?
Absolut, absolut daneben. Und auch noch mit so einer kruden Argumentation. Die Argumentation ist ja, sie machen den Standort Deutschland so ungünstig damit, ja, dass dann das Kapital aus Deutschland abzieht und dann wird alles besser. Den hat man ins Gehirn geschissen, wirklich.
Jetzt mal so sagen. Ganz daneben, ob das jetzt so sinnvoll ist, sich wirklich ernsthaft überzeugt zu wünschen, dass das Kapital aus Deutschland weggeht, kommt mir ein bisschen simplifiziert vor als Lösung von vielen Problemen.
Die haben das auch als Klimaschutzmaßnahme gebrandet. Ne? Wenn das Kapital weggeht, wird hier auch nicht mehr so viel CO2 produziert. Und das ist ja gut, wenn das CO2 außerhalb Deutschlands produziert wird, dann ist es ja für uns in Deutschland egal, weil die Grenzen Deutschlands gehen ja durch die Luft durch und in die Stratosphäre
hoch. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so durchdacht, so unterm Strich. Aber was ist denn eigentlich damit daraus geworden? Gab es da nicht mal auch so kurzzeitige Verschwörungserzählungen, dass das vielleicht doch Russland war? Hat sich das
bestimmt
Luft aufgelöst, oder?
In deinen Zirkeln, wo du irgendwo bist, auf Telegram oder so bestimmt, bist du eigentlich noch auf diesen geilen Kanälen aus der Corona-Zeit?
Ich habe Telegram schon wirklich lange nicht mehr.
Na gut.
Nicht mehr auf dem Handy.
Ich finde das immer schlimm, wenn Leute so eine Macht ausüben, und zwar auch auf terroristische Art und Weise, denen so ein bisschen, egal für welche Sache sie sind, einfach die intellektuelle Kapazität dafür fehlt, ihre eigene Sache zu realisieren. Dann wurde einfach mit so einer breiten Brust und so einem Bekennerschreiben und wir machen was und wir schweigen nicht länger und du denkst, ja, aber leider fehlt euch der Geist für eure eigene Sache. Ihr handelt gegen euch selbst.
Ja, aber was ist denn da die Lösung? Also das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist, man bräuchte so eine Art Führer, der oder die das in klügere Bahnen lenkt. Weil ich meine, so Aktionismus und so ist ja jetzt nicht per se schlecht. Was positiv verändern zu wollen, ja, Terrorismus, aber das kommt ja trotzdem aus einer gewissen Motivation heraus. Also der Wunsch ist ja wahrscheinlich schon, etwas Gutes zu tun, wenn dann
ja,
auch...
Das Problem ist natürlich, häufig ist es auch so, dass Leute was Gutes tun, obwohl sie vielleicht auch nicht das so ganz durchdacht haben und dann aber auch wirklich was Gutes tun. Und das will man ja auch nicht verhindern. Insofern würde ich einfach sagen, es ist eine ziemlich simple Formel, die kann jeder verstehen. Keine Gewalt.
Ja.
Außer
Außer bei Danger Dan.
Wirklich in einem, in einer Diktatur, in einem, lebst im Faschismus, in einer Autokratie. Und jetzt beginnt aber das Problem der Auslegung, ab wann das so der Fall ist. Und, tja. Ich würde sagen, für die Vulkangruppe an sich, wenn die jetzt nicht anfangen, Brandsätze und so, dann geht für die erstmal keine Gefahr für Leib und Leben aus seitens des Staates. Es geht ihnen, glaube ich, also sind einigermaßen sicher in diesem Land, solange sie keine Brandsätze zünden.
Gewalt gegen Sachen versus Gewalt gegen Menschen, auch nochmal.
Gewalt gegen Sachen ist in diesem Fall Gewalt gegen Menschen.
Das stimmt. Das ist dein Punkt. Den hast du eiskalt versenkt.
Kann ich nicht überzeugen, dass man Mediamarkt nicht beklauen kann, aber ich kann nicht überzeugen, dass man Leuten in Krankenhäusern nicht den Strom wegnehmen kann. Immerhin.
Na gut, jetzt hast du mich. 200 Folgen hat es gedauert, aber jetzt hast du mich auf deine antiterroristische Seite gezogen. Mann.
Habe ich schon erzählt im Podcast, dass ich angefangen habe, ein kleines Kinderbuch zu schreiben?
Nein, hast du nicht.
Habe ich dir das noch gar nicht erzählt?
Mir hast du das, als es noch ganz neu war, glaube ich. Mhm. Oder ich der Gedanke.
Gestern Abend habe ich weitergegeben. Ich möchte das seit Jahren machen, deswegen sage ich das jetzt auch hier, um mir noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Ich habe Anfang 2025, habe ich gesagt, nicht so als Vorsatz, aber da ging es irgendwie darum, was soll dieses Jahr so passieren? Das war so ein bisschen der Gesprächsanlass. Und da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich Tennis anfangen will tatsächlich und noch irgendwas anderes und meine Videoreihe auf YouTube zu Ende bringen will. Das hat nicht ganz geklappt. Und dass ich ein Kinderbuch schreiben möchte endlich, weil ich das schon so lange machen möchte. Ich will ohnehin schreiben, aber ich wusste immer nicht, was ich schreiben soll und kann und will und werde. Und irgendwie so ein Roman oder Kurzgeschichten oder sowas, das hatte ich irgendwie keinen Handle zu. Aber so eine Kindergeschichte habe ich mir zugetraut. Und jetzt sitze ich da dran. Gestern Abend wieder habe ich 2 Stunden bis nach Mitternacht da unten rumgetippt.
Und wie gehst du vor? Also Marc-Uwe Kling, den ich ja sehr schätze, der hat ja einen ganz guten Podcast, Schreiben und Schreddern. Habe ich da schon mal von erzählt?
Vielleicht. Vielleicht habe ich auch woanders davon gehört. Ich kenne auf jeden Fall den Titel.
Der läuft unregelmäßig. Also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, dass es so und so viele Staffeln gibt oder so und so viele Folgen, die alle paar Wochen irgendwie oder so erscheinen. Aber es gibt immer mal wieder eine Folge und da hat er unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen zu Gast. AutorInnen, DrehbuchschreiberInnen, RegisseurInnen, weil er ja selber sehr umtriebig ist und auch mit Walter Mörs sich darüber unterhalten hat.
Davon hast du erzählt, glaube ich.
Okay, wie man Kinderbücher so schreibt. Ich glaube, auch als du mir davon erzählt hast, habe ich dir das, glaube ich, auch zurück so erzählt. Und der stellt immer gern die Frage an AutorInnen, plottest du?
Mhm. Und ja, ich habe insofern, also ich brauche immer einen Anlass eigentlich zum Schreiben, war immer schon so. Ich kann nicht einfach mir ein leeres Stück Papier nehmen und mit irgendwas kommen, sondern ich habe dann irgendwie sowas gemacht, wie ich habe mal 15 Seiten über Essen und Trinken bei meinen Großeltern geschrieben und das meiner Oma zu Weihnachten oder so geschenkt und habe da aber richtig süße kleine Geschichten draus gemacht. Mhm. Und jetzt ist es so gewesen, dass ich, habe ich dir schon erzählt, mit meiner Familie zusammen ein kindgerechtes Pen and Paper gespielt habe, wo wir im Grunde nicht so nach Regeln und Würfeln und Kämpfen, sondern eigentlich, wir erzählen zusammen eine Geschichte in so einer Welt, die aber aus so einem Regelwerk entstanden ist. Und da haben wir zusammen eine Geschichte erzählt, die total schön war und das hat ganz viel Spaß
gemacht. Die da aber improvisiert war?
Die da improvisiert war. Also sie basierte lose auf, nee, ich glaube, wir haben das einfach komplett improvisiert dann tatsächlich. Mhm. Es gab so eine ganz grobe Vorgeschichte von so einem ersten Abenteuer, das wir da zugrunde gelegt hatten. Und dann habe ich sozusagen die Geschichte erzählt, wo seid ihr, was passiert, wer ist da, spiele alle Nebenfiguren und die drei spielen jeweils eine Figur. Eine kleine Maus. Und so haben wir zusammen die Geschichte erzählt, vor allen Dingen in den letzten Herbstferien. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich im Grunde die Vorgeschichte, was vor dem, was wir gemacht haben, passiert ist, wie sie ihr erstes Abenteuer aufbrechen, das schreibe ich jetzt runter. Und das mache ich irgendwie iterativ. Ich tippe und dann lese ich es mir ein paar Tage später durch und dann verbessere ich es. Und ich nutze tatsächlich auch eine KI, also als Sparringspartner, nicht um die Texte zu überarbeiten, sondern um mich zu vergewissern, ist es jetzt sinnvoll, so vorzugehen? Was mache ich jetzt? Und einfach durch das Formulieren meiner Ideen an so eine KI und was dann da zurückgespiegelt kommt, gibt mir das irgendwie noch ein bisschen bessere Struktur.
Mhm. Also irgendwie das, was du auch mit deinen Songtexten schon gemacht hast.
Genau, genau das. Und das funktioniert sehr gut, weil ich dann auch irgendwie sage, irgendwie habe ich jetzt was geschrieben, ich habe das Gefühl, das ist zu lang und das so. Und dann kommt relativ strukturiert so ein Feedback zurück, was ich ganz gut gebrauchen kann. Und von da aus kann ich dann einfach immer weiterschreiben. Und die KI bildet dann auch so ein Metamuster hervor, zeigt dann so Figurenkonstellationen auf, sagt irgendwie, diese Figur ist deutlich so und so. Und also das, was man eigentlich bei Geschichten braucht, dass die Sachen, die angelegt sind, alle noch ein bisschen mehr unterstrichen werden oder herausgearbeitet werden oder die unwesentlichen Sachen ein bisschen weg, dass gerade für ein Kinderbuch, dass so die Figurenkonstellation sehr klar ist und die Konflikte sehr klar sind und so. Und das ist ein toller Prozess, den ich mir eigentlich, glaube ich, schon für den Rest meines Lebens immer gewünscht hätte für mich. Ich habe nicht die Zeit dafür, aber wenn ich sie habe, macht mir das richtig Spaß. Und schön. Am Ende werde ich irgendwie, das ist der Plan, dass ich ein Band habe, ein Buch von, keine Ahnung, 200 Seiten oder 150 oder weiß ich nicht. Und das ist dann erstmal nur für die Familie. So, hier ist die Vorgeschichte zu unserem Abenteuer, so ungefähr.
Ich würde dir das sofort als Hörbuch einlesen.
Ja, sehr gerne. Das ist, glaube ich, gut. Das kannst du gut. Als Nachfolger der unendlichen Geschichte. Ich habe gerade oben beim Aufräumen Hörbuch Die unendliche Geschichte auf CD gefunden. Mhm. Nicht von dir eingelesen.
Nee, die du noch von früher hattest, oder was?
Nee, die hat irgendwie, jetzt haben die Kinder haben irgendwo von irgendjemandem so einen Sack Comics und da waren die auch mit dabei.
Egal. Ah, ja.
Ja, das ist mein aktuelles Hobby-Abenteuer.
Das ist eine schöne Sache, das finde ich richtig, richtig gut. Und wenn du magst, kannst du ja vielleicht mal hier was vorlesen. Weiß ich nicht. Könnte man machen, ist eine Plattform. Oder? Wir haben uns auch eine kleine Plattform geschaffen in 200 Folgen. Ich möchte das zum Anlass nehmen, etwas zu tun, was ich schon sehr lange mal vorhatte, aber es hat sich bisher die Gelegenheit nicht ergeben und jetzt passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Ich erzählte ja gerade von dem Schreiben und Schreddern Podcast von Marc-Uwe Kling und da habe ich auch rausgehört, mal in so einem halben Nebensatz, dass es ein Schreibprogramm gibt, das heißt Scrivener. Das ist eine, letzten Endes eine App für Mac. Gibt es bestimmt auch für Windows, kann ich mir vorstellen. Und was man auch dann über verschiedene Devices hinweg benutzen kann, also auch auf dem iPad oder wo auch eine Tastatur dran ist, wenn man will. Und das habe ich mir natürlich sofort gekauft. War runtergesetzt von 70 auf 50 Euro oder so. Habe ich 50 Euro für diese Schreib-App ausgegeben, in der Annahme, eventuell schreibe ich ja was. Könnte ja sein, weil ich finde Schreiben prinzipiell auch nicht uninteressant.
Was macht die App? Wie stellt ihr das vor?
Ja, wie soll man das sagen? Also, wenn man das standardmäßig offen hat, dann hat man quasi auf der linken Seite so eine Spalte, da kann man die ganzen einzelnen Kapitel einzeln anwählen, wenn man viele Kapitel schreibt und verschiedene Ordner machen und das anders ansortieren. Also, man hat dann nicht ein durchgehendes Dokument, sondern man kann halt immer Unterdokumente machen, einfach zur, weiß ich nicht, wofür man das letzten Endes braucht, aber Leute, die wirklich ernsthaft schreiben und davon leben, die können das halt nutzen. Da gibt es auch einen Namengenerator drin. Der hat unendlich viele Funktionen. Man kann auch irgendwie so einen Fokusmodus anmachen, dass man wirklich nur das siehst, was du selber schreibst und nichts anderes angezeigt bekommst. Es gibt Notizzettelfunktionen. Und da, ja, das ist ein relativ mächtiges Tool, wenn man kreativ schreiben tätig ist. Und das habe ich mir dann natürlich gekauft, weil warum nicht?
Dein Ding.
Das ist so. Es ist mein Ding. Mir schöne Sachen zu kaufen.
Schlagzeug, komm her.
Ja, alles erstmal haben. Mal gucken, vielleicht bleibt da was hängen. Und ich habe dann ganz, als ich das neu hatte, habe ich mal was losgeschrieben. Und das möchte ich jetzt einmal zum Abschluss von Folge 200 Tim, vorlesen.
Das finde ich sehr schön. Darf ich vorher noch mal ganz kurz fragen, wo wir bei Hobbys sind, die du beginnst und nicht nachverfolgst? Du hast nicht noch mal irgendwie weitergemacht. Du hast mal eine Zeit lang so ein bisschen angefangen, so beatsmäßig, musikmäßig, auch ich glaube ohne Text, Sachen zu machen, weil du Bock hattest, in einer bestimmten Richtung mal so Musik. Ist nichts weiter. Wollte ich nur mal so fragen.
Das ist gar nichts. Ich möchte, also es ist schon eigentlich zu viel gesagt, du hattest mal angefangen. Ich habe mal darüber nachgedacht.
Alles klar, I'm sorry. Okay, nee, aber jetzt hast du was zu Papier gebracht, dann will ich dir jetzt die Bühne.
Ja, das ist hier nicht jetzt aktuell. Das ist schon ist bestimmt schon 3 Jahre alt oder so, oder 3,5.
Ach, 3 Jahre? Moment, so lange hast du diese App schon?
Ja. Ja. Ich habe die auch mal genutzt, weil ich mal für ein paar Wochen versucht habe, regelmäßig Tagebuch zu führen. Da stehen ein paar ganz gute Sachen drin, aber auch ganz viel Unsinn. Aber was ich als allererstes aufgeschrieben habe, einfach nur um mal so ein bisschen Funktion zu testen, ist Kapitelüberschrift, hier ist der Beginn. Und der Text ist nicht viel und danach kommt noch ein kleines Bonbon. Ich versuche mal etwas zu schreiben. Vielleicht hilft es ja in Bezug auf Interpretation. Nein, Infektion. Auch nicht. Was meine ich denn? Ach, Inspiration. Ja, das ist es. So, nun kann ich mich bestens konzentrieren auf das Geschriebene. Ich kann nur sehen, was hier steht. Das hat etwas Erhabenes. Das war dieser Fokusmodus, von dem ich erzähle. Ja. Sollte ich, ausgerechnet ich, sich die Mühe machen und mit einem unbekannten Maß an Ernsthaftigkeit an so einem Projekt arbeiten, mich regelmäßig hinsetzen, mit dem Ziel, am Ende etwas Zählbares in der Hand zu halten, den Plattenspieler einschalten, mir ein leckeres Getränk dazustellen und drauf losschreiben, ohne konkretes Ziel, ohne vorher geplotteten Inhalt? Warum eigentlich nicht? Immerhin hat das Schreibprogramm über 50 Euro gekostet. Sick. Es könnte etwas Heiteres sein oder was Dramatisches. Nur nichts Spannendes. Das liegt mir nicht. Das war der Text, den ich da direkt reingeschrieben habe. Und ich habe ja erzählt, und das ist eigentlich das eigentliche Highlight. Das habe ich nämlich neulich kurz mal wiedergefunden und mich gefreut, weil ich nicht mehr wusste, dass ich das geschrieben habe. In der Notizenfunktion habe ich auch was reingeschrieben. Eine Notiz, die kann auch lang sein. Wie folgt. Notizenpunkt. Kann man gegebenenfalls benutzen, um sich etwas zu notieren. Das wäre etwas erwartbar, aber warum sollte man etwas, das eine derartige Erfolgsgeschichte vorweisen kann, wie ein Notizzettel, nicht nutzen? Über alle politischen und gesellschaftlichen Grenzen hinweg werden sie genutzt. Niemals ist ihnen jemand böse. Auf Notizzettel kann sich die ganze Welt einigen. Sie sind die Baseline unserer Zivilisation. Der Mensch, der sie erfunden hat, hat einen Friedensnobelpreis verdient.
Eine Ode an Notizzettel, wunderbar. Ja, das erinnert mich sehr doll daran, wie ich einen Großteil meiner langweiligen Seminare in der Uni verbracht habe, nämlich mit genau dieser Textsorte. Mhm. Einfach drauf losschreiben. Und zwar häufig von dem Punkt ausgehend, an dem man, also den Schreibprozess selber zu beschreiben und von da an dann irgendwo immer weiter fortdriften, assoziativ.
Ja, der Schritt fehlt mir noch.
Ist das Ergebnis von 3 Jahren, dieser beiden Texte, dieser Text und diese Notiz.
Ja, und halt die gar nicht so wenigen Tagebucheinträge, die
ich... Und wenn du jetzt träumen könntest und sagen könntest, irgendwie hättest du Lust, du hast das gehört an dem Podcast und du hattest Bock, dann diese App zu kaufen, auszuprobieren, was fändest du schön? Was würdest du gerne schreiben, wenn du die Zeit und die Kraft und Kapazität oder was auch immer dazu hättest?
Ich kann das nicht konkret beantworten. Etwas, was ich gerne lesen würde. Okay. Das wäre meine Antwort. Aber kannst du nicht sagen,
ob etwas Fiktives oder etwas Autobiografisches, etwas Alltagsbeobachtendes oder etwas...
Ich glaube, ich würde schon gern was Fiktives dann schreiben. So eine fiktive Geschichte. Was mich dazu inspiriert hat, überhaupt mal über ein paar Wochen so Tagebuch dann regelmäßig zu schreiben, war einerseits, dass ich Uni-Zeit so wie du gerade gesagt hast, auch in der Uni, bei mir das gleiche Ding, dass ich da einfach irgendwie ganz viel geschrieben habe. Und ein Buch von Thorsten Nagelschmidt, dem Sänger von Muff Potter, was ich gelesen habe, glaube ich, so halb autobiografisch ist, aber halt auch sehr selbst-aware über den Schreibprozess generell schreibt, während er aber so eine Geschichte aus seinem Leben, aus so seinen Band-Erfahrungen und so beschreibt als Roman. Und dabei immer wieder so aus alten Tagebucheinträgen aus seiner Jugend, vermeintlichen eigenen Jugend, da vorliest. Und das hat mich echt inspiriert, weil das fand ich irgendwie spannend, so diesen Gedanken da dann auch immer mal wieder so nachgucken zu können. Mhm. Wie wir das ja auch schon oft über unseren Podcast gesagt haben, wenn man da mal alte Folgen hört, dass es sich dann echt mal so anfühlt wie so ein bisschen Audio-Tagebuch, yeah, wenn man so erzählt, heute haben wir das Auto zertrümmert, geil, wie die Windschutzscheibe zersplattert ist.
Oh, und du dich fies verletzt hast.
Ja, ich habe das immer noch im Finger, ne, das Stück. Das Stück Glas, Windschutzscheibe ist immer noch in meinem Ringfinger. Ich spüre das. Wenn ich falsch drauf drücke, tut es noch weh.
Hast richtig was mitgenommen von dem Tag.
Ja, der ist in Erinnerung geblieben, aus verschiedenen Gründen.
Ich habe das manchmal noch, wenn ich Bass spiele, dass ich diese, man sieht eine Narbe in dem Finger, weil ich mir da bei einem Fußballspiel, weiß ich nicht, Euro 2004 oder sowas oder WM 2006, habe ich Nackensteaks, die tiefgefroren war, versucht mit einem ganz, ganz harten Messer auseinanderzubrechen. Und bin durch die Nackensteaks durch die Plastikverpackung durch mit diesem Messer auf die Spitze meines linken Ringfingers. Mm. Und wenn ich Bass spiele, merke ich das manchmal noch.
Du spielst doch nicht mit dem Ringfinger. Achso, links, ja, okay. Links. Mm. Ja, verstehe. Na gut. Gleich Super Bowl.
Okay.
Ich werde
Green Day spielen.
Genau, ich werde mir Green Day angucken. Habe ich mir vorgenommen.
Ich verstehe gar nicht, warum.
Warum die NFL sich, Donald Trump sich, so hasst? Oder sich traut, das öffentlich so zu zeigen? Ja, das verstehe so ich auch
nicht. Ich verstehe nicht, warum Donald Trump so ein heftiges Problem mit Bad Bunny hat, aber offensichtlich nicht so ein Problem mit Green Day.
Weil Green Day nicht Halbzeitshow, sondern Eröffnungsshow spielen. Und das große. Ja, das große Ereignis ist ja immer die ominöse Halbzeitshow.
Weil
Halbzeitshow so würde ich es mir erklären.
Weil da alle dran sind und alle zugucken, während bei der Eröffnungsshow sich alle noch ihre Spare Ribs
brutzeln. Ja, genau. Oder? Genau. Noch die schlechten Hotdogs für $8 holen.
Oh Gott, das ist schlechte Hotdogs für $8.
Ich glaube, es waren sogar 11, wenn ich mich jetzt nicht irre, als wir in New York in Brooklyn Basketball geguckt haben. $11 irgendwas für ein Hotdog, was eigentlich wie beim Ikea war, nur nicht ganz so lecker.
Ja, das ist einfach nur ein trockenes Brötchen mit einer Wurst und mit Glück ist noch Ketchup drauf.
Ja, es gab da auch wie bei Ikea so Stationen, aber ja, okay. Es war alles nicht geil. Aber egal, gehörte dazu. Gut, Benni, das war Folge 200. Was sagst du?
Es ist 22.22
Uhr. Nee, 22.25
Uhr. Das stimmt nicht.
Klar, 100%.
Doch. Oh, meine Computeruhr ist falsch. Wie kann denn das? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch mit dem Internet verbunden.
Wie kann das interessant denn passieren? Abgestürzt ist es offensichtlich auch nicht, weil ich höre und sehe dich noch. Ich hoffe, dein Aufnahmeprogramm läuft auch noch.
Ja. Ja. Folge 200 um 22.25 Uhr am 8.2.2026. Es sind viele Zweien drin überall.
Und ich habe noch genau 22% Akku.
Wow. Ich finde, es ist eine sehr normale Folge gewesen.
Absolut.
Absolut. Völlig bodenständig, klassisch, klassisch Brüder. Alles gut. Ich fühle mich gut. Ich gehe jetzt gleich ins Bett. Hoffentlich. Vielleicht schreibe ich noch ein bisschen meine Mäusegeschichte.
Mäusegeschichte. Kann ich, kann irgendeine Figur meinen Namen haben? Oder hast du Sorge, dass dann deine Familie andere falsche Bilder in den Kopf bekommt?
Nö, das nicht. Ich finde nur, der Name passt nicht so gut in die Welt.
Kannst ja Timmy, hallo, eine Maus, die Timmy heißt. Rockt. Fetzt.
Überleg mir das. Ja.
Ja, okay. YOLO. Und wir hören uns bald wieder und dann, ich weiß gar nicht, wann wir jetzt als nächstes erscheinen, aber das kann ja mal so sein, ne?
Kraut und Rüben.
Solomon Kraut und Rüben, wir sind trotzdem die beleuchteten Brüder und werden es auch weiterhin sein, auch die nächsten 200 Folgen.
Wow.
Vielleicht aber auch nicht, denn was wäre mehr brüdermäßig, als nach dieser Aussage sich aufzulösen?
In Staub aufzulösen, genau. Denn er ist erfolgreiche Autorin.
Genau. Ich hab die technischen Möglichkeiten und du den Rest. Okay, bis zum nächsten Mal. Eure beleuchteten Brüder sagen, gehabt euch wohl.